Jetzt machen die eine Wärmepumpe-Offensive. Wir machen parallel dazu Wärmeplanung. Wenn jetzt viele Bürger hingehen und nehmen auch noch die Förderung mit und kaufen sich eine Wärmepumpe und das in einem Bereich, wo zukünftig vielleicht mal ein Wärmenetz passend wäre, dann ist der kein Kunde mehr. Und damit wird die gesamte Wirtschaftlichkeit eines Netzes geschwächt.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Ich bin heute beim Städte- und Gemeindebund in Düsseldorf, Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, und freue mich sehr, mit meinem Gast heute über ein sehr spannendes und für uns sehr relevantes Thema zu sprechen, und zwar die kommunale Wärmeplanung. Für Großstädte endet die Frist im Juni 2026, nach der sie einen kommunalen Wärmeplan vorlegen müssen. Kleinere Kommunen haben immerhin Zeit bis Mitte 2028. Ziel dabei ist Klimaneutralität. Die Wärmeversorgung in der Kommune, die klimaneutral ist, bis zum Jahr 2045. Viele von Ihnen, von euch, haben schon gehört über dieses Thema, und man muss sicherlich nicht nur den Heizungshammer aus dem letzten Jahr rausholen, um sich klarzumachen, wie viel Sprengstoff dieses Thema birgt. Ich spreche heute mit Christoph Sommer, dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in Nordrhein-Westfalen. Christoph Sommer stammt aus Nuttlar im Sauerland, hatte berufliche Stationen im Kreis Steinfurt und beim Bildungswerk der KPV, Kommunalpolitischen Vereinigung NRW. Und dann wurde er schon im Jahre 1999 Bürgermeister der Gemeinde Bestwig. Im Jahre 2005 ist er dann Bürgermeister der schönen Stadt Lippstadt geworden und 2014 mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt worden. Seit dem Januar 2021 ist er nun Chef des Städte- und Gemeindebundes in Nordrhein-Westfalen. Lieber Herr Sommer, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Sommer, ich habe gelesen, Sie sprechen Sauerländisch. Das muss ich gestehen, ich bin ja Rheinländer, ist mir nicht so bekannt bisher. Wie klingt das?
Ja, das klingt auch innerhalb des Sauerlandes nicht immer gleich, aber ganz sicher sagt man am Ende jedes zweiten Satzes woll.
Okay. Sie sind, wenn man Ihre Vita sieht, dann ist das schon klar, Bürgermeister ist ein 24-7-Job. Wir haben auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wie sehr sich die Tätigkeit des Bürgermeisters vielleicht auch ein Stück weit geändert hat im Jahr 1999 zu jetzt, zu 2024. Trotzdem, wenn Sie mal Freizeit haben, was machen Sie, um abzuschalten?
Ja, früher bin ich zum Abschalten und Abreagieren häufig auch sehr viel gelaufen. Das machen heute meine Knie nicht mehr mit und deshalb versuche ich das jetzt auf dem Fahrrad. Das ist aber noch so ein Umstiegsprozess.
Haben Sie jetzt eigentlich als Hauptgeschäftsführer Städte und Gemeindebund mehr Zeit als früher?
Ja, ein Kollege sagte neulich mal, wir leben in strubbeligen Zeiten. Ich mache das kommunale Geschäft jetzt auch erst gut 30 Jahre. Ein paar kenne ich, die machen es länger und die bestätigen alle. Also irgendeine besondere Schwierigkeiten gab es immer, aber so viel Herausforderungen wie im Moment gab es wahrscheinlich noch nie. Und deshalb ist es schon hochintensiv. Der Unterschied ist aber gegenüber Bürgermeister, die 6 bis 8 Wochenendtermine, die ich früher immer hatte, die habe ich nicht mehr.
Die haben Sie jetzt nicht mehr. Also so das reine am Wochenende ganz viele Leute besuchen und Vereine besuchen und diese Dinge.
Was man da alles so macht, ja. Das findet nur noch sehr begrenzt statt.
Jetzt ist der Alltag des Städte- und Gemeindebundchefs ein bisschen ein anderer, nehme ich an. Sie sind jetzt auch wieder viel unterwegs innerhalb Nordrhein-Westfalens dann?
Ja, eigentlich ständig. Das liegt daran, dass ich natürlich auch unsere Mitgliedskommunen sehr gerne besuche. Aber es sind auch eine Vielzahl von Veranstaltungen landesweit. Ich bin sehr viel unterwegs, ja. Und nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern teilweise natürlich auch, weil wir auch auf deutscher Ebene tätig sind, dann auch mal nach Berlin und anderswohin.
Vielleicht erklären Sie mal nochmal bitte den unseren Zuhörenden, was der Städte- und Gemeindebund macht. Ich meine, wir haben natürlich viele Experten, die hier zuhören, aber nicht jedem ist das bewusst, glaube ich, welche Bedeutung der Städte- und Gemeindebund hat.
Ja, wir sind einer der drei sogenannten kommunalen Spitzenverbände. Da gibt's einmal die Kollegen vom Städtetag, das ist die Vertretung der großen, zumeist kreisfreien Städte. Dann gibt's den Landkreistag als Vertretung der Kreise. Und wir sind im Wesentlichen die Vertretung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Von den 396 Städten und Gemeinden insgesamt in Nordrhein-Westfalen sind 361 bei uns Mitglied. Und damit vertreten wir insgesamt sogar die Mehrheit der Bevölkerung, trotz der in Nordrhein-Westfalen ja besonders vielen großen Städte im Verhältnis zu anderen Bundesländern. Und deren Interessen vertreten wir.
Da gibt es eine Überschneidung ja auch zum Bundesverband. Wie ist da die Aufgabenteilung? Gibt es da eine Aufgabenteilung an den Themen oder?
Ja, also ist es klar, unser Bundesverband, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, ist ein Verbändeverband. Das heißt, die Mitgliedsverbände in den Ländern sind Mitglied beim Deutschen Verband. Die kümmern sich natürlich hauptsächlich um die Bundesthemen, wobei sie sich vorstellen können, die betreffen uns auch. Also ich bin auch natürlich Mitglied im Präsidium des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Da arbeiten wir schon eng zusammen, weil jede Bundesgesetzgebung uns auch betrifft und wir dazu arbeiten und die Kollegen uns informieren. Da arbeiten wir sehr eng zusammen.
Ich hatte ja auch mal den Dr. Landsberg hier im Podcast, der damals das auch gemacht hat, diese Funktion. Die NRW-Funktion, ist die nochmal eine andere als die auf Bundesebene aus Ihrem Blick? Also Nordrhein-Westfalen ist ja das größte Bundesland. Gibt es spezifische Herausforderungen, die wirklich nur so NRW-like sind? Kann man sowas sagen?
Ja, im Grunde betrifft natürlich die Kollegen in den anderen Bundesländern alle ähnlich. Wir haben nur aufgrund der Größe manchmal besondere Herausforderungen. Und die kommunale Finanzsituation ist in Nordrhein-Westfalen schon eine besonders angespannte. Also die Tendenz im Moment ist ja leider überall gleich. Fallhöhen sind unterschiedlich, aber die Richtung ist leider überall gleich, nämlich schlechter. Aber die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen, die ist in Nordrhein-Westfalen schon besonders ausgeprägt.
Sie hatten jetzt zuletzt eine Konferenz, die auch das Thema Finanzierung, also die Finanzsituation der Kommunen besonders zumindest ein Zeitthema hatte. Wir haben kurz sprechen können am Rande des VKU-Kongresses. Anfang des Jahres hat es ja auch einen Kongress gegeben zur kommunalen Wärmeplanung. Vielleicht ziehen wir das Thema aber vor, wo Sie das gerade ansprechen, Finanzierung und mögliche Lösungsmöglichkeiten dafür. Jetzt ist die kommunale Wärmeplanung ja auch nur eine der Aufgaben, die zu finanzieren sind, aber sicherlich tendenziell eine sehr große. Wie schätzen Sie die Lage ein? Also wie groß ist das Loch, was da ist, und gibt es überhaupt Möglichkeiten, das zu schließen?
Ja, große, wichtige und schwierige Frage. Also ich fange vielleicht mal anders an. Wir haben eine Haushaltsumfrage gerade gemacht. Das machen wir jedes Jahr sehr ausführlich zu den neuen Haushalten. Diesmal haben wir es ein bisschen abgekürzt, um es auch mal pressewirksam darstellen zu können, mit drei Fragen. Nur drei Fragen an unsere Mitgliedskommunen. Wie waren die letzten Jahre? Wie sieht's aktuell aus? Und wie ist die Perspektive? Und dann immer von sehr schlecht bis sehr gut. Und die waren ehrlich. Die letzten Jahre, das war die erste Frage, wie waren die letzten Jahre? Da war ein großer grüner Balken für gut bis sehr gut. Ein paar sind immer rot, klar, es geht sehr unterschiedlich. Und da gab es nur so einige Nuancen dazwischen. Zweite Frage, wie sieht der aktuelle Haushalt aus? Da geht der grüne Balken stark zurück und der rote nimmt stark zu. Blick nach vorne, grün gibt's nicht mehr. Dafür ist rot über die Hälfte und die anderen, naja, so geht so etc. Das ist die Entwicklung leider im Moment. Das hatten wir vor 10 Jahren schon mal ähnlich in der Perspektive. Das war damals bei 15 Jahren bei der großen Wirtschaft- und Finanzkrise. Die ist aber gar nicht gekommen. Sondern stattdessen hatten wir die längste prosperierende Wirtschaftsperiode der Nachkriegszeit. Und mit dem damit verbundenen Steueraufkommen wurde die strukturelle Unterfinanzierung überdeckt. Das sehen wir im Moment nicht. Sondern die Perspektive, so optimistisch kann ich nicht sein nach allem, was wir wissen. Und gleichzeitig explodieren die Ausgaben. Ob das jetzt die Personalkosten sind, Stichwort Tarifverträge, Anpassung, weil ich jedem Mitarbeiter gönne, aber das explodiert natürlich in den Haushalten, richtig. Das ist die meistens zweitgrößte Ausgabeposition, Personalkosten. Denken Sie an die Energiekosten. An vielen Stellen sind wir, um eine Zahl zu nennen, ja heute nach wie vor noch nicht wieder auf Anführungsstriche Vorkriegsniveau. Zwischenzeitlich hat sich mehr als verdoppelt. Die Kommunen zahlen an Energiekosten bundesweit 5 Milliarden Euro. Und das sind nicht die Rathäuser, das sind Kitas, Schulen, alles Mögliche, Turnhallen etc. Und dann sind auf mal durch die Veränderung dieser Energiekosten 5 Milliarden einfach mal so weg. Wenn es, und das hatten wir gerade. Und dann kommen noch neue Aufgaben. Unser Thema heute ist nur eins davon. Dann geht es um Rechtsanspruch im Primarbereich. Alles Dinge, die nicht staatlicherseits durchfinanziert sind. Das muss alles gestemmt werden. Und gleichzeitig, das hat die KfW ermittelt, das machen die jedes Jahr, haben wir einen Investitionsrückstand kommunal von 186 Milliarden Euro. Da können Sie immer bundesweit, da können Sie immer von ausgehen, so ein Fünftel bis eher ein Viertel ist dabei in Nordrhein-Westfalen. Und dann wissen Sie, also sind die nicht getätigten Investitionen, die notwendig gewesen wären, in Schulen, Straßen etc. Und dann diese Perspektive, das macht uns eben die Sorgen, dass da die Unterfinanzierung jetzt richtig augenscheinlich wird. Und deshalb ist das mit den Haushalten im Moment so schwierig.
186 Milliarden ist Investitionsrückstand, wo man weiß, das sind Investitionen, die sinnvollerweise hätten getätigt werden müssen.
Notwendigerweise.
Weil das schichtet man ja auch bei uns ab, genau.
Ja, das ist, verteilt sich dann auf ganz unterschiedliche Bereiche. Die größten Positionen sind tatsächlich Schulen und Straßen. Und dann kommt noch eine Menge andere in der Infrastruktur Dinge dazu, bis zu Verwaltungsgebäuden. Das ist immer ein viel kleinerer Anteil. Sind die Investitionen, die notwendig gewesen wären.
Das ist ja schon spannend, dass man trotz dieser prosperierenden Zeit da nicht so richtig die Zeichen erkannt hat und rechtzeitig da rein investiert hat. Ich glaube, das Thema Straßen ist ja mittlerweile jedem allgegenwärtig, gerade wenn er durch NRW fährt. Das sind ja viele Bundesstraßen, muss man auch sagen. Also das ist ja jetzt keine kommunale Aufgabe oftmals, aber wenn man durchs Ruhrgebiet fährt, hat man schon mittlerweile ein Abenteuer vor sich, finde ich persönlich zumindest. Wenn man sich jetzt anguckt, dass das notwendige Investitionen sind, wie sieht der Lösungspfad für Sie aus? Also heißt das, man muss in Richtung Bund gehen oder Steuer erhöhen oder muss das Land da mehr machen?
Die Forderungen gehen natürlich Richtung Bund und Land, aber vielleicht gar nicht mal immer natürlich. Brauchen wir mehr Geld, Stichwort strukturelle Unterfinanzierung, also Anteil an Steueraufkommen. Aber es geht einfach darum, mal bei den Ausgaben auch zu schauen, was geht und was nicht geht. Und ehrlicherweise dem Bürger da auch noch zu sagen, was nicht mehr geht. Ich kann nicht ständig Versprechungen machen, die ich da nicht einhalten kann. Nehmen Sie mal das Beispiel offene Ganztagsschule. Das ist noch von der alten Bundesregierung als Rechtsanspruch fixiert worden. Das lässt sich gut begründen, warum man das gerne hätte. Uns fehlen aber bundesweit, ist gerade wieder rausgekommen, über 100.000 Plätze im Kita-Bereich. Und das sind die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir brauchen, um da auch die entsprechenden Einrichtungen vorzuhalten. Wie kann ich denn statt seit 20 Jahren, das wäre unser Ansatz gewesen, einen bedarfsgerechten Ausbau vornehmen? Das ist richtig, mit finanzieller Unterstützung. Stattdessen suggeriert man, dass das alles ganz einfach ist und gibt dem unterlegt das mit einem Rechtsanspruch, der einklagbar ist. Das ist ein falsches Versprechen an den Bürger. Und das gilt an vielen anderen Stellen auch. Da muss ich ehrlicherweise sagen, was geht und was nicht geht und muss richtig priorisieren. Und daran fehlt's häufig. Und das muss man sich dann eben im Detail genauer angucken. Da fängt die Arbeit dann natürlich an, bei welchen Punkten. Kann man bei den Ausgaben was anders machen? Wo kann man Standards absenken? Natürlich der viel gerühmte Bürokratieabbau, der da stattfinden muss und soll. Und da muss es weitergehen.
Es gibt jetzt ein Bürokratieentlastungsgesetz, Paket 4, habe ich gesehen in den letzten Tage. Ich habe verstanden, ich muss jetzt demnächst, wenn ich auf Dienstreise im Hotel bin, nichts mehr ausfüllen. Finde ich gut, aber ich weiß nicht, ob es da nicht noch andere Punkte gegeben hätte, die ein bisschen mehr einsparen.
Ja. Das ist absolut richtig. Es gab ja auch schon immer wieder mal diese Ansätze. Auch jetzt ist die Landesregierung richtigerweise unterwegs, hat uns auch gefragt, was habt ihr für Vorschläge? Das wird jetzt auch bearbeitet. Wir haben viele Vorschläge, wo man da ansetzen kann. Andere natürlich auch, andere Verbände und Einrichtungen. Und ich hoffe, dass da auch richtig was bei rauskommt. Allerdings, Sie wissen ja, wie das ist. Es ist ja nicht der erste Ansatz. Sobald irgendjemand einen Vorschlag macht, kommt jemand anderes und sagt, ja, das aber gerade nicht, sondern das ist jetzt ganz enorm wichtig. Und trotzdem hoffe ich, dass da wirklich was bei rumkommt. Ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, jetzt bin ich schon so lange im Geschäft. Die Älteren erinnern sich noch an die Sendung Sabine Christiansen, die war immer sonntagsabends, eine Talkshow. Und immer wenn sich die Politiker damals schon nicht einigen konnten, am Ende hatten sie bei einer Sache immer Konsens. Das war Bürokratieabbau. Das war immer sonntagsabends. Und montagsmorgens im Büro habe ich immer das Gegenteil vorgefunden. Also ich hoffe, also das Thema ist nicht neu.
Das Wort kommt immer gut.
Ja, aber die Realität war dann häufig eine andere. Also ich hoffe mal und werde da den Optimismus nicht aufgeben, dass wir da doch noch weiterkommen und an den richtigen Stellen natürlich.
Lassen Sie uns mal zum Thema oder eines der Unterthemen davon kommen, und das ist unser großer Bereich Wärmewende. Wir sind ja also bekanntermaßen auch als Gelsenwasser sehr stark in dem im Thema Gasnetze drin, auch im Thema Stromnetze und als Partner von gerade vielen kleineren Kommunen. Freue ich mich natürlich sehr, heute mit Ihnen darüber zu sprechen, weil das ein Thema ist, was aus unserer Warte schon eigentlich jeden Bürgermeister und jede Bürgermeisterin im Moment umtreibt. Die Frage der kommunalen Wärmepläne oder vielleicht andersrum angefangen, die Wärmewende an sich. Wie blicken Sie auf das Thema?
Also erstmal halte ich den Ansatz, eine Wärmeplanung zu machen und eine Wärmewende anzustreben, für richtig. Wir wissen alle um die Motivation, Stichwort Klimawandel, Klimaanpassung. Wir sind nach wie vor viel zu stark in den fossilen Energieträgern drin, das ist alles richtig. Dass ich dann eine Wärmeplanung mache, die am besten in der Gesetzgebungsreihenfolge ein Bundesgesetz, ein Landesausführungsgesetz, und dann landet es natürlich wie viele Sachen vor Ort bei den Kommunen, da eine quartiersbezogene Betrachtung zu machen, um zu gucken, wie geht man die ganze Sache an, das halte ich erstmal grundsätzlich für richtig. Da kann man dann Aussagen treffen, da kann man dem Bürger auch sagen, sag mal, wie sieht denn wohl die künftige Wärmeversorgung bei dir aus? Ist das zentral, ist das dezentral, gibt es da einen Ansatz, dann kann der Bürger seine Entscheidung treffen. Das halte ich erstmal alles für grundsätzlich richtig. Im Detail wird es dann natürlich wieder schwieriger und dann fangen natürlich auch die Kritikpunkte an. Bester Kritikpunkt oder erster, die Reihenfolge stimmte nicht. Das berühmte Gebäudeenergiegesetz, also Heizungsgesetz. Ja, wie kann ich denn hingehen und erstmal sagen, also jetzt geben wir dir Vorgaben für deine Heizung zu Hause und eine Frist und eine Förderung und danach machen wir eine Wärmeplanung. Das ist die falsche Reihenfolge. Das hätte umgedreht werden müssen. Das haben wir auch frühzeitig moniert. Und da kam irgendwann mal als Antwort, ja, wir müssen das besser miteinander verzahnen. Das ist immer noch falsch. Es muss umgedreht werden. Erst mache ich eine Planung und dann setze ich das um. Und nicht, ich setze schon mal Vorgaben für das, was dann irgendwann kommt. Das hat ja auch die Bürger so in Wallung gebracht, völlig zu Recht. Also das sind so Kritikpunkte, die man haben muss.
Ich hatte damals den Eindruck, dass das ehrlicherweise ursprünglich mal gar nicht so gewollt gewesen ist, dass man die kommunale Wärmeplanung nachgeschoben hat, weil der Druck zu groß geworden ist. Also die Staatssekretär und das Umfeld damals, was ich so kennengelernt habe, da hatte man schon den Eindruck, dass man sehr genau weiß, was gut ist. Und dass man das eben heizungsbezogen reinschiebt. Sonst hätte man das ja, also vom Mindset her, von Anfang an andersrum gemacht.
Das ist die gerade geäußerte Kritik dran. Das wäre richtig gewesen, das umzudrehen. Und gut, dann hat man vielleicht gelernt. Jetzt geht's natürlich darum, dieses wunderbare Wort verzahnen, mache ich mal ein Fragezeichen hinter, dass wir jetzt zügig mit der Wärmeplanung weiterkommen, damit man da vernünftige Aussagen treffen kann und weiß, wo man sich langhangelt. Das machen wir ja nicht nur in diesem Bereich so. Das macht jeder. Das macht jeder private Haushalt, das macht jedes Unternehmen, ob es im Finanzbereich ist oder im Umsetzungsbereich. Das machen wir im Rahmen der Bauleitplanung. Wir planen erst und überlegen und danach wird es dann gebaut. Das ist ja, Sie können ja auch kein Haus bauen und nachher mal überlegen, ob Sie sich dann von der Statik bis zur Baugenehmigung irgendwas mal hinterherholen. Das nennt man Schwarzbau. Daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, als diese Reihenfolge im Rahmen der Wärmewende dann angestellt wurde.
Wie sehen Sie das ganze Thema Tempo oder Geschwindigkeit dazu? Ich hatte mal, das ist schon eine Weile her, zum Thema Planungsbeschleunigung mit Dr. Landsberg, wie gesagt, dazu gesprochen und er hat zu mir das Folgende gesagt.
Ja, ich glaube, wir brauchen ein Klimaschutzbeschleunigungsgesetz auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, wo man klar sagt, wenn ein Vorhaben dem Klimaschutz oder der Klimaanpassung dient, dann gelten bestimmte Regeln. Also zum Beispiel ein verkürztes Planungsverfahren. Die Rechtsmittel vielleicht nur mit einer Instanz, das könnte das OVG sein, eine Präklusionsfrist, wo man sagt, der Bürger oder Anlieger können Einwände vorbringen, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir müssen da einfach schneller und besser werden.
Glauben Sie, dass eine solche Planung oder eine Beschleunigung helfen würde?
Ja, das gilt ja nicht nur für diesen Aufgabenbereich. Da hat Gerd Landsberg grundsätzlich recht. Wir leben einerseits im Rechtsstaat, das soll auch bitte so bleiben. Deshalb ist Planungsbeschleunigung, heißt ja nicht, da kann irgendwelche Leute machen, was sie wollen, ohne dass da Rechtsmittel gibt etc. Das darf nicht der Fall sein. Aber wir übertreiben es natürlich gerne auch. Und deshalb ist die Sache mit Vorschläge von Gerd Landsberg mit Präklusionsfristen etc., das ist natürlich richtig. Wir müssen an einigen Stellen schlicht schneller werden. Das ist aber bei der Wärmeplanung teilweise auch gelungen, unsere Vorschläge da jetzt für kleinere Kommunen Erleichterungen einzubringen. Das hat ja auch gefruchtet. Das geht so in diese Richtung hinein, dass man also da sagen kann, wir brauchen nicht mehr jeden zu beteiligen. Da gibt es einen kleineren Kreis. Es gibt gesonderte Vorschriften für Bestands- und Potenzialanalysen. Es gibt es reicht die ausschließliche Nutzung der vorliegenden Daten vom LANUF für die Bestands- und Potenzialanalyse. Da geht man ins Detail, aber da gab es dann Verfahrenserleichterungen. So muss das aber auch sein. Das war genau richtig. Da konnten wir einige Vorschläge einbringen und das wurde auch berücksichtigt beim Landesplanungsgesetz.
Sie sprechen die Änderungen oder sozusagen die materiellen, die jetzt auf NRW-Ebene nochmal umgesetzt worden sind. Es gab ja ein Bundesgesetz für die kommunale Wärmeplanung, das die Länder erstmal umsetzen mussten. Und jetzt seit einiger Zeit liegt das NRW-Umsetzungsgesetz auf dem Tisch und da sind ja einige Vereinfachungen oder Veränderungen nochmal drin. Unter anderem, dass das LANUF jetzt die Pläne nicht mehr freigeben muss, habe ich gesehen. Das ist ja schon nochmal ein wesentlicher Unterschied. Wäre ja auch, finde ich, so von der Denke ein bisschen merkwürdig gewesen, dass das nochmal freigegeben werden muss. Und eben dieses vereinfachte Verfahren, das Sie angesprochen haben.
Und die interkommunale Zusammenarbeit, dass man sagen kann, wenn benachbarte Kommunen da sind, da gab es vorher noch etwas schwierige Rahmenbedingungen, konnten wir aber auch durchsetzen, dass das vereinfacht wird, dass benachbarte Kommunen das auch gut zusammen machen können. Das ist eine Möglichkeit, wie man das verbessern konnte. Also es gibt schon Erleichterungen im Detail, die hilfreich sind.
Wird das nach Ihrer Erfahrung viel gemacht werden mit der gemeinsamen Planung? Also es ist ja schon manchmal so, dass Kommunen da sehr selbstbewusst auf sich selber drauf gucken.
Ja, aber da sprechen Sie mal die Überschrift an, interkommunale Zusammenarbeit. Und da bin ich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ein totaler Fan von. Das muss man sich im Einzelfall angucken, wie die Kommunen da zusammenpassen. Aber das ist generell ein Zukunftsfeld, größere interkommunale Zusammenarbeit, die vielerorts auch schon gut funktioniert. Und ich gehe ganz gesichert davon aus, dass wir das hier auch haben werden.
Die kommunalen Wärmepläne, jetzt sind die ja, zum Teil sind die schon angefangen worden. Was wir uns gefragt haben, wenn man, also ein paar Kommunen haben schon angefangen und haben zum Teil ja auch Förderung bekommen aus dem Bundesbereich, also von dem Gesetz damals. Jetzt kommt das NRW-Thema da drauf. Glauben Sie, dass es da Schwierigkeiten geben wird für die Kommunen? Also haben Sie schon Anfragen bekommen von Kommunen, die sagen, sie machen sich Sorgen wegen der Fördersituation? Dass sich da jetzt was ändern wird. Also es gab auf Bundesebene gab es da Förderungen dazu und jetzt gibt es ja eigentlich so eine alte Logik, wenn es eine Pflicht gibt jetzt oder ein zweites Gesetz dafür, dann widerspricht sich das und dann gibt es vielleicht Teil der Förderung nicht. Sehen Sie da Schwierigkeiten oder ist Ihnen da noch nichts auszugekommen gerade?
Ja, die gibt's schon. Das ist natürlich so. Es sind schon einige Kommunen unterwegs gewesen, also mehr als ich auch ursprünglich gedacht hatte. Einige haben sogar schon abgeschlossen. Die haben eine Wärmeplanung. Auch da gibt es aber Regelungen, dass die anerkannt werden, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Es haben auch eine Vielzahl von Kommunen, ich glaube fast 250, schon einen Förderantrag gestellt nach der Kommunalrichtlinie, also Bundesmittel dafür. Einige haben es auch bekommen. Und da gibt es jetzt natürlich, auch wieder im Detail natürlich komplizierter, wie weit war man, wann wurde der Förderantrag gestellt, ist da schon was geflossen. Es soll natürlich auch eine Doppelförderung da ausgeschlossen werden. Das ist richtig und deshalb wird es da auch tatsächlich an einigen Fällen Rückforderungen geben. Das muss man aber dazu sagen, gleichzeitig gibt es ja die Mittel jetzt, die der Bund zur Verfügung gestellt hat. Das waren 500 Millionen, die sind weitergereicht. Nordrhein-Westfalen kriegt da 107 von. Und da hatten wir sehr gute Gespräche im Vorfeld. Wir haben ja so eine etwas besondere Rolle im Verhältnis zu anderen Verbänden. Also die kommunalen Spitzenverbände stehen sowohl in der Geschäftsordnung der Landesregierung also der Ministerien, der gemeinsamen Geschäftsordnung aller Ministerien, dass wir immer frühzeitig zu informieren und zu beteiligen sind, wenn es uns betrifft, und das ist fast alles.
Ja, und ein Anhörungsrecht. Und eigentlich betrifft die Kommune ja alles.
Eigentlich alles. Ich habe früher mal gesagt, außer Panzer kaufen und Außenpolitik, aber dann hat Minister Nathanael Liminski letztes Jahr mal zur kommunalen Außenpolitik zu einer Konferenz eingeladen. Also das Argument zieht auch nicht mehr. Das machen wir dann auch noch.
Das habe ich noch nicht gehört, muss ich gestehen. Das
war dann auch so. Also machen wir das auch noch. Und wir sind eben, wie gesagt, auch in der Geschäftsordnung des Landtages dann auch vorgesehen, dass wir zu beteiligen sind, wenn es uns betrifft. Und wie gesagt, das ist ja fast immer der Fall. Also das ist richtig. Und diese Mittel, die ich gerade sprach, die sind dann, da haben wir sehr frühzeitig auch Konnexitätsverhandlungen gehabt. Und das war eigentlich erfolgreich. Die Mittel werden im Wesentlichen weitergegeben. Und auch im Interesse unserer Kommunen, das finde ich auch sehr richtig, gibt es ja jetzt eine Finanzierung, die da dann lautet, von diesen 107 Millionen Nordrhein-Westfalen werden über 90 an die Städte und Gemeinden weitergegeben, mit einem Sockelbetrag von 165.000 und pro Kommune und dann nochmal 1,36 € je Einwohner. Das ist für uns natürlich ganz gut, weil auch die kleinen Kommunen kriegen erstmal 165, genauso wie die ganz großen.
Der Satz erschien mir im Vergleich zur Vergangenheit früher eher recht relativ auskömmlich, oder?
Ja, so haben wir das auch gesehen, vor allen Dingen aber nicht aus der hohlen Hand, sondern wie gesagt, es haben ja schon einige Kommunen Wärmeplanungen gemacht und bei denen haben wir uns natürlich erkundigt, wie aufwendig war das, was hat das gekostet. Deshalb sind wir ganz optimistisch, dass diese Mittel für die Planung durchaus auskömmlich sind. Müssen wir mal gucken, was der Markt macht, wenn jetzt alle natürlich losrennen und suchen sich ihre mit Ausschreibung ihre Ingenieurbüros, müssen wir gucken, wo die Preise dann landen. Aber die Erfahrungen zeigen, dass das, da muss man die Landesregierung loben. Die Mittel sind im Wesentlichen weitergegeben worden, sind nach unseren Auffassungen von den Kriterien her gut verteilt worden und wir sind optimistisch, dass man damit auch eine Wärmeplanung bezahlen kann. Also da kann man nochmal was sagen, wo man durchaus zufrieden ist. Also das ist schon in Ordnung. Das muss jetzt natürlich alles noch passieren. Das passiert ja auch nicht, indem ich irgendwie sage, komm, schreib mir mal so eine Wärmeplanung auf, sondern die Arbeit in den Verwaltungen geht natürlich jetzt erst richtig los. Ich muss ja vor Ort erstmal gucken, wo siedle ich das überhaupt bei mir im Hause an? Wer muss da alle mitbeteiligt werden? Sowohl im Haus selber in den Verwaltungen, außerhalb. Das ist natürlich der Energieversorger, logischerweise, wer es auch immer ist. Ein Stadtwerk, ein Großhaftig Gelsenwasser oder was auch immer, wer auch immer. Dazu kommt natürlich auch die Frage, wie beteilige ich Öffentlichkeit dabei? Also die Arbeit muss auch noch getan werden.
Der Energieversorger war auch ursprünglich gar nicht so gesetzt, wie man das eigentlich normalerweise denken müsste von der Logik her. Mittlerweile sind, also ich sage mal, wir hätten jetzt glaube ich keine Kommune gefunden, die das ernsthaft jetzt ohne ihren Energieversorger vor Ort macht, aber das war mal so ursprünglich die Idee durchaus, die auch aus dem Bund gekommen ist. Man möge sich ein Fraunhofer-Institut nehmen oder eine Agora-Energiewende. Die schreibt einem das auf, wie man das Potenzial umsetzt und dann, ich weiß nicht, ob man dann noch ein Schreiben aufsetzt an den Energieversorger, wie es zu tun ist oder ob man das schon gelassen hätte, aber das war eigentlich nicht so selbstverständlich, wie wir beide das jetzt empfinden. Mittlerweile ist das jetzt, glaube ich, schon so, dass die Vernunft sich da durchgesetzt hat, ne?
Ja, aber um so richtig beschrieben, also wie kann man auf sowas kommen? Schlichter Blödsinn. Ohne einen Energieversorger kann ich das nicht machen. Das brauche ich und nicht nur irgendwie beteiligen, sondern ganz eng mit dabei, sonst geht das alles gar nicht. Da habe ich auch viel mehr Daten etc. Also das muss ich natürlich so machen, aber das ist vielleicht ein schönes Beispiel, ein bisschen boshaft ausgedrückt. Durfte ich auch lernen in den letzten Jahren. Man spricht ja viel von der Berliner Blase. Ja, nach meiner Erfahrung, die gibt's tatsächlich, die ist nur noch größer, an einigen Stellen zumindest noch größer und dicker, als wir glauben. Und deshalb stehen wir morgens auf, um darauf hinzuweisen, Freunde, vielleicht passt das nicht so ganz, was ihr uns da gerade auf den Tisch legt.
Man könnte jetzt böse sagen, dass, also das geht in der Theorie schon, wenn man sich da reinversetzt in die Denke, dass, also wenn man die Wärmeversorgung zu 100% über PV und Wärmepumpe organisiert, also komplett entsolidarisiert, braucht man keine Infrastruktur mehr. Da braucht man theoretisch auch keinen Energieversorger, weil jeder kauft sich seine Wärmeversorgung selbst.
Ja, dann als ehemaliger Landesvorsitzender der historischen Stadt- und Ortskerne sage ich Ihnen mal, dann nehmen Sie mal so eine historische Altstadt und sagen, wollen Sie denn die Wärmepumpen da hinsetzen? Das geht ja gar nicht. Außerdem haben wir wirklich tatsächlich eine Infrastruktur, die da ist und die wollen wir natürlich auch nutzen. Wir haben auch jetzt schon eine Versorgung über Nah- und Fernwärmenetze. die sinnvollerweise an einigen Stellen auszubauen, macht Sinn. Dass es am Ende Bereiche gibt, gerade bei unserer Mitgliedschaft im ländlichen Raum, wo sowas gar nicht geht, sondern wo dann tatsächlich die Wärmepumpe im Wesentlichen das Maß der Dinge ist. Ja, aber welche Wärmepumpe denn? Oder auch die neuen Ansätze, gerade eine Vereinbarung unterschrieben zur Nutzung von Wärme aus dem Bereich des Abwassers, ob das aus dem Kanal oder aus der Kläranlage ist. Das wird nicht überall gehen, es gibt sehr ambitionierte Ziele der Landesregierung. Das ist ein kleiner Beitrag und wo es aber dann passt, wie groß der wird, wird man sehen. Da kann man das auch machen. Also so stumpf zu sagen, es gibt nur eine Lösung, das ist wie in den meisten Fällen immer falsch. Deshalb machen wir ja eine Planung. Sonst brauchte man keine Planung zu machen, sondern könnte einfach sagen, so hier, so ist es und jetzt seht mal zu.
Abwasser ist ein spannendes Thema. Hat man ja auch im Vorfeld mal kurz drüber geredet. Das ist aber auch leichter aufgeschrieben als Potenzial, als es dann tatsächlich am Ende umgesetzt ist.
Ja, da gibt's,
aber ist machbar.
Gibt's viel Optimismus, dass man das umnutzen kann. Mit alleine 100 Anlagen ist das Ziel aus dem Bereich von Kläranlagen, aber noch mehr auch aus dem Kanal selber, also aus Sammlern. Ich kann das technisch nicht bewerten, das sind sehr ambitionierte Ziele, es kann ein Beitrag sein, weil jetzt muss man natürlich sehen, es gibt auch Beispiele schon in Duisburg und anderswo in Lemgo, wo das auch aus Kläranlagen gezogen wird. Jetzt haben die Kläranlagen meistens den Nachteil, dass sie nicht in den Innenstädten liegen. Also da ist mit der Wärme, ja einerseits Gott sei Dank, aber wenn sie eine Abwasser nutzen wollen für Wärme, mit einer Großwärmepumpe technisch kann man da sicherlich viel machen, mal losgelöst von Kosten. Da müssen sie die Wärme wieder dahin bringen, wo sie hin soll. Und nach meinen letzten Informationen kostet so ein Meter Wärmenetz 3000 Euro. Und da fährt's dann natürlich an, schwierig zu werden.
Ja, mit der Wärme wird sowieso noch sehr interessant. Auch die ganze Fernwärme wird interessant, weil wenn es Kartellbehörden sich das jetzt angucken und wenn der ganze Bereich stärker unter die Lupe genommen wird, dann gerät man ja plötzlich unter Druck, weil die Preise steigen, obwohl das vorher so kommuniziert und so auch im Gesetz angelegt worden ist. Ich musste jetzt gerade zumindest mal ein bisschen schmunzeln, weil also kleiner Side-Effekt zum Thema Gasnetze ist ja jetzt das Ergebnis, dass man bis 2045 aus den Gasnetzen raus will. Deswegen die kürzere Abschreibungsdauer. Und jetzt, oh Wunder, hat die Verbraucherzentrale hat herausgefunden, dass ab nächstes Jahr bei vielen Gasnetzbetreibern die Gasnetzentgelte steigen. Durch diese Abschreibungen, die drin sind, die ja eigentlich so gewollt worden sind.
Das ist eine logische Konsequenz.
Ja.
Die Netznutzungsentgelte steigen da natürlich durch, ist doch klar.
Die steigen und die werden in allen Bereichen noch sehr stark steigen, aber.
Oder sprechen Sie ein gutes Thema an? Das wird ja losgelöst von der Frage jetzt Abschreibung, Gasnetze, Nutzung vielleicht für Wasserstoff, was da alle so noch unterwegs ist. Es wird immer dann wirtschaftlich, wenn ich ein Netz betreibe, wenn da möglichst viele Menschen dranhängen. Und jetzt mal überlegen wir ja, viele Wärmenetze neu zu machen, Nah- und Fernwärmenetze. Soll ja auch ambitioniert eine Vervierfachung soll es da geben, laut Wärmestrategie des Landes. Da muss man sich mal vorstellen, das muss jetzt alles gebaut und gemacht werden. Bislang werden die Wärmenetze zu erheblichen Teilen natürlich noch mit fossilen Energieträgern betrieben. Das muss alles umgestellt werden. Und dann bauen wir neue. Da, wo es geeignet ist. Das wird die Einfamilienhaussiedlung nicht sein. Und dann wird das natürlich nur wirtschaftlich, auch Parallelität jetzt zu den Gasnetzen, wenn da möglichst viele dranhängen. Einen Anschluss- und Benutzungszwang will aber keiner machen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass von Bundesseite und von allen möglichen Ecken Wärmepumpenoffensiven laufen. Die DENA ist beauftragt von der Bundesregierung, weil Herr Habeck zu Recht festgestellt hat, dass bei Buderus und anderswo die Keller voll sind mit den Wärmepumpen, werden ja nicht mehr so viele abgenommen. Jetzt machen die eine Wärmepumpe-Offensive. Wir machen parallel dazu Wärmeplanung. Wenn jetzt viele Bürger hingehen und nehmen auch noch die Förderung mit und kaufen sich eine Wärmepumpe und das in einem Bereich, wo zukünftig vielleicht mal ein Wärmenetz passend wäre, dann ist der kein Kunde mehr. Und damit wird die gesamte Wirtschaftlichkeit eines solches Netzes geschwächt. Also auch mal wieder falsche Reihenfolge. Ne? Und das ist Parallelität zu der Frage Netznutzungsentgelte Gasnetz. Wie viele hängen denn da noch dran?
Das ist sehr spannend, dass Sie das ansprechen. Das hatten Sie ja, also Ihr Punkt von vorhin, von ein paar Minuten. Es läuft immer noch parallel, ehrlich gesagt. Wir sind da so ein bisschen abgebogen, aber das Thema Heizungsgesetz ist ja nur verschoben. A, ist es nur verschoben nach hinten und B, laufen parallel alle möglichen Initiativen, um das Thema gesamtheitliche Planung und Infrastruktur irgendwie doch zu torpedieren. Weil, also in einem Fernwärmegebiet, wo dann jemand eine Wärmepumpe eingebaut hat, ist er ja raus, ist weg. Und im Gasnetz auch, aber das Gasnetz ist sowieso schon relativ verdichtet, da wird eh nichts neu gelegt. Aber ein Neulegen von irgendwelchen Netzen ist natürlich Gift, wenn die Hälfte der Leute sich schon irgendwie verabschiedet hat aus dem ganzen System.
Genau das. Dann wird das nicht mehr wirtschaftlich vernünftig, nicht mehr darstellbar. Und deshalb ist das eben nicht gut abgestimmt, gut verzahnt oder in der richtigen Reihenfolge. Aber es ist eben auch eine große Aufgabe. Und es gibt auch nicht die Musterlösung. Es wird überall andere Teillösungen geben werden. Man muss da auch offen sein für technologische Lösungen. Das angesprochene Beispiel gerade vielleicht wirklich aus dem Abwasserbereich etc. Da gibt es ja eine ganze Menge verschiedene. Aber es ist richtig, jeder, der jetzt eine Wärmepumpe kauft und einbaut, ist potenziell kein Kunde mehr für eine, und das ja angestrebt, Nah- oder Fernwärmeversorgung. Das dabei bleibt und da hakt es wirklich dann an einigen Stellen, aber das jetzt noch einzufangen ist schwierig, deshalb müssen wir auch Gas geben mit der Wärmeplanung. Am besten als erstes die Aussage treffen, wo auf jeden Fall kein Wärmenetz entstehen wird, aus welchen Gründen auch immer, das wird viel im ländlichen Raum der Fall sein. Dann kann der Kunde auch sagen, der Bürger, ja bei mir kommt nichts, also ist klar, die Wärmepumpe ist bei mir das Maß der Dinge für die Zukunft. Dann passt das ja wieder. Aber erstmal, dass wenigstens diese Aussage haben, das wäre schon hilfreich.
Wenn die, also vielleicht erstmal nochmal kurz zum Anschluss und Benutzungszwang. Man kann den ja festlegen. Also auch die Kommune kann und auch der Versorger kann das vertraglich mit einbauen bei Neubaugebieten, ist halt nur relativ unpopulär.
Ja, ich wollte gerade sagen, da macht man sich dann sehr beliebt mit, ne?
Aber das heißt, muss das man vielleicht auch mal dann aussprechen. Sie plädieren aber tatsächlich auch dafür, dass der Bund, wenn er dieses Thema schon organisiert, für sich auch so einen Anschluss- und Benutzungszwang dann festlegt für solche Gebiete. Also sagt, die Kommune muss und den schwarzen Peter übernimmt.
Also nach meinem aktuellen Stand wird es keine Pflicht geben. Keinen Anschluss- und Benutzungszwang. Den kann ich kommunal sogar auch mal aussprechen, auch in der gesetzlichen Grundlage. Kann ich jetzt schon teilweise bei einigen Sachen machen. Aber ich glaube nicht, dass es da hingehen wird.
Aber der Bund müsste das machen, nach Ihrer Logik zu sagen, wenn ihr das richtig machen wollt, das Thema.
Der Bund gibt ja nur einen Rahmen vor. Die Ausführung wird im Wesentlichen bei den Ländern dann sein. Aber völlig egal, dass ein Gesetzgeber vielleicht eine Möglichkeit eröffnet. Und dann müsste es vor Ort dann auch noch entschieden werden. Aber nochmal. Wer will das denn machen und will dem Bürger dann sagen, der vielleicht ganz andere Ideen hat, also Technologieoffenheit, und sagt, ich habe für mich aber eine andere Regelung. Ich glaube, dann kriegen wir auch Diskussionen, die wollen wir alle nicht haben. Aber ja, von der Wirtschaftlichkeit her ist das natürlich konsequent. In einem Gebiet, wo ich eine Nahfernwärmeversorgung habe, möglichst viele Anschlüsse, macht das Ganze natürlich wirtschaftlicher, ist doch klar.
Also denn das ist das Problem bei neuer Infrastruktur bauen, dass wenn man das so zerfasert, also das glaube ich auch, dass man sich da nicht rantrauert, eben diesen letzten konsequenten Schritt zu gehen. Aber die Kehrseite, frage ich mich, ist doch auch schwierig, also politisch schwierig. Wenn jetzt eine kommunale Wärmeplanung kommt und das dauert jetzt erstmal wieder, sagen wir mal 2 Jahre in den großen Kommunen, bis 2028 in den kleineren. Man kann ja auch vorher festlegen. In dem Moment, in dem rauskommt, in diesem Gebiet, werde ich keine Infrastruktur legen, lieber Bürger. In dem Moment ist doch für den Bürger klar, ich muss mir eine Wärmepumpe kaufen. Und dann dreht er sich um und hat einen Altbau oder hat ein schlecht gedämmtes Haus, wie ein Großteil des Gebäudebestandes in Deutschland. Und dann lässt er sich eine erste Kostenrechnung machen. Und der Heizungsbauer sagt ihm, mit der Wärmepumpe wird's aber nicht warm hier im Winter. Da musst du aber schon noch dämmen oder musst du schon noch ein paar andere Dinge machen. Und dann kriegt er einen Kostenvoranschlag von 60.000 bis 80.000, 90.000 Euro. Oder das ist alles schon, er geht zur Bank und holt sich, überlegt dann, ich verkaufe lieber mein Haus. Und dann geht er zum Makler oder guckt auf die einschlägigen Seiten. Und da ist das Haus im Grundstück nur noch 2/3 wert von vorher, weil das schon eingepreist worden ist in dem Gebiet. Oder er geht zur Bank und die Bank sagt, also dafür bei dir an der Ecke kriegst du aber nicht mehr so richtig was. Das heißt, der Sprengstoff wird doch noch viel schlimmer sein als beim Anschluss- und Benutzungszwang. Zu dem Moment, wo klar ist, da hat mein Stadtwerk, was früher immer eine Lösung hatte, keine Lösung mehr, weil es sagt, ich bin raus. Zu dem Zeitpunkt gehen die Leute noch an die Decke.
Ich will es mal noch toppen und konkretisieren. hat mir eine Bürgermeisterin aus dem Bergischen erzählt, die Geschichte. Eine Nachbarin ist zu ihr hingekommen und hat genau die Frage gestellt. Meine Heizung ist kaputt, was mache ich denn jetzt? Die hatte sich aber schon vorbereitet. Die wohnte in einem schönen, wie man das so vor Augen hat, Bergischen Fachwerkhaus, auch alleine, war gerade pensioniert oder in Rente gegangen und hatte genau diese Frage, was mache ich denn jetzt? Und die war aber schon, hatte sich schon Kostenvoranschlag geben lassen, wie das alles denn aussehen könnte. Und natürlich Altbau, Fachwerk, Dämmung. Sie war auch schon bei der Sparkasse und die haben ihr gesagt, nein, das finanzieren wir natürlich nicht. Das waren erhebliche Aufwendungen, die man ihr in ihrer wirtschaftlichen Situation auch als Hausbesitzerin etc. schlicht und ergreifend nicht gewähren konnte. Zwischenlösung, Empfehlung auch der Kollegin, stell dir erstmal Flüssiggasding in den Garten, so einen kleinen Tank, um mal so gucken, wie es weitergeht. Wir wissen ja noch gar nicht, wo es landet. Das ist ganz konkret so passiert und das ist genau auch das, was Sie gerade gesagt haben. Da wird es noch viele, viele Einzellösungen geben müssen, die wir vielleicht noch gar nicht absehen können. Deshalb natürlich Technologieoffenheit, deshalb natürlich gucken, wie das Ganze geht. Und wir sind bei der Finanzierung generell. Nicht nur für den einzelnen Bürger, sondern insgesamt. Wir reden ja über unendlich viel Geld. Wir haben gerade eben das Wort Wärmeplanung gesprochen. Wir reden aber eigentlich über Wärmewende. Durch eine Planung ist ja noch nichts passiert. Sondern da muss ja erst nochmal richtig investiert werden. Und es ist immer schwierig mit Prognosen und Schätzungen, weil vor allen Dingen, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Aber nach dem BDEW-Fortschrittsmonitor reden wir ja alleine an Investitionsbedarf in Deutschland. Das ist von diesem Jahr in einem 721 Milliarden bis 2030 und 1,2 Billionen bis 2035, wenn es mal dabei bleibt. Das bedeutet für die Erzeugung, für die Transportnetze, für Teilnetze, für Fernwärme, für Speicher, für alles, was dazugehört. Wasserstoff, Kernnetz etc. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Wir reden über immense Summen. Die werden alle finanziert werden müssen. Und das wird die große Herausforderung, mal abgesehen davon, dass ich Tiefbaukapazitäten brauche. Wie gesagt, wir hatten die ganze Zeit richtigerweise über Wärmeplanung gesprochen, aber nicht über die Umsetzung. Und wer soll das denn alles bezahlen? Bestimmt kein kommunaler Haushalt. Im Gegenteil, die sind ja eh schon überbelastet aus diesem Bereich durch Vielfachfaktoren, die da sich auswirken in der Konsequenz.
Ich glaube, dass wir nach und nach jeden Mechanismus, den es außerhalb des Haushaltes gibt, versuchen werden, in den Bundeshaushalt zu schieben. Wie wir das mit der EEG-Umlage schon gemacht haben, wie wir das mit den Netzentgelten jetzt diskutieren. Alles nach und nach da reinschieben, in der Hoffnung, dass es im Bundeshaushalt dann noch weniger auffällt, weil es ja im Nenner eine größere Zahl ist, sodass es größer verteilt wird. Ja, glauben insgesamt Sie, schiebt alles immer weiter.
Glauben Sie, der Bundeshaushalt wird das bewerkstelligen können?
Naja, seit letztem Dezember wissen wir ja auch, dass der nicht unendlich ist. Also, dass auch Nebenhaushalte nur begrenzt eingebaut werden können. Das ist ja jetzt gerade das Problem offensichtlich.
Ich habe ja zuerst gesagt, vielleicht den Satz dazu noch, warum die kommunalen Haushalte das nicht können, neben der allgemeinen Situation. Die werden durch diese ganze Tatsache sowieso mehrfachst belastet. Um das mal so kurz aufzuzeigen, weil das kommt immer wieder, das muss dann kommen, die müssen dann auch die Netze übernehmen oder auch die Entfernung der Gasnetze, den Rückbau, völliger Irrsinn. Ein guter kommunaler Haushalt, nehmen wir mal an, gut, Gelsenwasser ist jetzt mit dabei oder es gibt ein Stadtwerk, nehmen wir den Idealfall, weiß ich auch ziemlich genau, wovon ich spreche, dann haben sie ein Stadtwerk, das Stadtwerk läuft gut, wird gut geführt, ist ertragreich und führt mehrere Millionen jedes Jahr an den städtischen Haushalt ab. Das wird zukünftig nicht mehr der Fall sein bei dem, was da zu tun ist. Wenn sie gut aufgestellt sind, dann nutzen sie den steuerlichen Querverbund.
Wenn der noch zulässig ist, dann?
Beim ÖPNV in den größeren Städten, die mittleren und kleinen machen da gerne das zum Beispiel mit den Bädern. Das wird zukünftig dann natürlich auch nicht mehr gehen. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen und zeigen, was das bedeutet. Das heißt, das müssen sie dann, wir schaffen ja den Bäder und ÖPNV nicht ab, dann müssen sie das aus Haushaltsmitteln bezahlen. Konzessionsabgaben werden aber unter Umständen auch nicht mehr fließen. Stichwort insbesondere in den Bereichen, wo künftig die Wärmepumpe ist. Sind wieder Ergebnisausfälle.
Das ist die Kehrseite übrigens.
Ja, und dann kommt ihnen dann das Stadtwerk an und sagt, pass mal auf, ich muss jetzt so viel machen, ich muss erstmal aus Gründen der Regulatorik mein Eigenkapital erhöhen, ich brauche erstmal ein paar Millionen. Sonst kann ich da gar nicht tätig werden. Und all diese Faktoren kommen jetzt zusammen und belasten immens den Haushalt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite. Wenn das alles passiert ist, haben Sie noch nicht einen einzigen Euro in die Umsetzung finanziert. Das muss ja alles noch kommen.
Erstmal das Thema Eigenkapitalsteigerung. Ne?
Und das gehört insgesamt dazu. Wir haben ja verschiedene Veranstaltungen, wir haben uns ja in Zons getroffen zu dem Thema. Es gab das Stadtwerkeforum der NRW-Bank jetzt vor kurzem. Und wir werden gemeinsam die Kommunalen Spitzenverbände mit der NRW-Bank am 5.12. eine Veranstaltung machen, hier in Düsseldorf in der NRW-Bank, nur zum Thema Finanzierung des Ganzen. Ausschließlich, jetzt gar nicht mal die praktischen Umsetzungen, die anderen Zahlen, das mal an anderer Stelle, nur zur Finanzierung. Weil es gibt zwar erste Überlegungen, der VKU hat mit dem BDEW so ein Konzeptpapier für einen Energiewendefonds vorgelegt, ganz einfach vor dem Hintergrund, um zu sehen, sag mal, wie kriegen wir das denn alles finanziert? Ich kann da einen Ansprechpartner aus dem Bankenbereich zitieren, der mir gesagt hat, wir überlegen gerade, ob die gesamte deutsche Finanzwirtschaft das wird finanzieren können. Und da haben wir mehr als Zweifel. Also der Bund alleine wird es nicht können, die kommunalen Haushalte habe ich gerade schon was zugesagt, dann irgendwo wird das Geld herkommen müssen. Die Überlegungen von VKU und BDEW sind da sicherlich sehr interessant. Deshalb auch diese Veranstaltung dazu. Aber also mal eben so gemacht ist das alles nicht. Und das muss auch alles nachher noch bedient werden. Und dass ein Bundeshaushalt endlich ist, ja, das hätte man schon länger wissen können. Aber das kann man jetzt jeden Abend in Tagesthemen ja auch wieder nachvollziehen.
Jetzt, also das war ja schon ein Warnschuss, aber trotzdem werden jetzt wieder neue Posten in den Bundeshaushalt reingeschoben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird jetzt nur so verstanden, wir brauchen neue Tricks, um da Taschen aufzumachen. Also zum Investieren, ich kann nur so dazu sagen, von Unternehmensseite, man guckt ja immer tatsächlich so auch drauf, wie Sie das gesagt haben, sehr stark, wie ist die Rendite und wie sind die, also in wie vielen Jahren amortisiert sich das und wie ist das Risiko davon? Und das sind ja immer die drei Faktoren, die da sind. Und ich glaube, das Paket stimmt im Moment nicht, was das Thema Wärme- und Energiewende betrifft. Für Banken und es gibt ja auch andere Anleger. Also könnte ja auch eine BlackRock oder ähnliches. Jeder kann ja da theoretisch reingucken, aber niemand investiert da im Moment rein, weil das Ganze zu unsicher ist. Weil man nicht weiß, wie die nächste Bundesregierung wieder alles umkippt. Weil es zu langfristig ist und weil für diese beiden Punkte die Renditen zu niedrig sind. Deswegen glaube ich, kann man Fonds aufbauen, wie man will. Ich würde da im Moment mein Geld nicht reinlegen, wenn ich welches hätte, sagen wir mal so.
Es ist die Frage, wie der Fonds ausgestattet wird und von wem. Ja, aber Sie haben das alles richtig angesprochen. Da kriegt man noch interessante Gespräche. Mich hat ein Ansprechpartner einer großen Versicherung angerufen und sich erkundigt danach. Den kannte ich aus anderen Zusammenhängen. Sagt, seine Anleger und große Versicherungen haben ja riesige Summen
anzulegen. Haben viel Geld und haben auch nicht so die Renditeerwartung
wie andere. Ne? Müssen anlegen auf jeden Fall. Und zwar auch nach gewissen Kriterien natürlich auch. Aber der fragte an, seine Anleger hätten jetzt mal gefragt, ob das nicht ein Bereich wäre, wo sie auch tätig werden sollten. Dann haben wir das mal ein bisschen erörtert und war mir natürlich auch klar, ich weiß ja, was die an Rendite haben wollen. Die müssen zwar auf der sicheren Seite sein, aber natürlich sind die renditeorientiert, sonst täten sie das ja nicht. Also das muss alles zukünftig mit erwirtschaftet sein, ob das mal tatsächlich eine Möglichkeit ist zur Finanzierung. Aber dahinter steckt eine Renditeerwartung. Am Ende wird es jemand bezahlen müssen. Und der heißt Gebührenzahler, Kunde, Steuerzahler, wir sagen auch gerne Bürger. Also es sind immer die gleichen Menschen, egal wie ich es aufteile. Das wird am Ende bezahlt werden müssen.
Ist nur eine bisschen andere Tasche dann jeweils. Ne?
Also ja, der Mensch heißt unterschiedlich und es wird unterschiedlich. Da sind wir schon bei Details. Wird es irgendwo in Gebühren eingepreist? Da gibt es ja einige Überlegungen. Ist die Rechtsprechung auch noch mit dabei? Was darf ich denn, nehmen Sie mal den Bereich der, wenn Sie eine Müllverbrennungsanlage haben, eine MVA, die Abwärme können Sie ja nutzen. Dadurch hat die MVA natürlich auch wieder eine Einnahme. Da hat die Gerichte, haben wir schon entschieden, ja, das muss dann bei der Abfallgebühr aber berücksichtigt werden als Einnahme. Also da kommen ganz verschiedene Rahmenbedingungen zusammen. Aber nochmal, unterm Strich, am Ende werden es die Bürgerinnen und Bürger bezahlen müssen. Ob sie das als Steuerzahler machen, ob sie das als Kunde machen, ob sie das als Gebührenzahler machen, wie auch immer. Das ist und deshalb ist die große Herausforderung, das Ganze möglichst effizient zu machen, unideologisch. Und auch möglichst wirtschaftlich.
Ich glaube, dass, also wenn wir nochmal wenn wir auf die Zielgerade kommen, dass gerade unser Thema heute, kommunale Wärmeplan oder Wärmewende, ist ein super Beispiel dafür, vor welche Fragestellung man da kommt. Ich bin völlig bei Ihnen, dass es Hunderte von Milliarden sind, am Ende wahrscheinlich Billionen, die da volkswirtschaftlich aufgewendet werden müssen. Aber wenn man das breit solidarisiert und in Steuergelder, in Übergebühren reingibt, dann wird natürlich alles teurer für die Menschen. Aber es ist deutlich einfacher zu stemmen, als wenn das über einzelne Haushalte kommt. Ich glaube, dass das, also meine persönliche Einschätzung, das Problem bei dem Thema Heizungsgesetz noch sein wird, dass dann, wenn die Wärmepläne mal draußen sind, dass dann die spezifische Belastung für den Einzelnen erstmal richtig rauskommt. Und es ist ja ein Unterschied, ob diese 50 Milliarden so gewälzt werden, dass jeder 1.000 Euro mehr Stromkosten zahlt oder Wärmekosten oder welche auch immer. Aber lassen wir es mal 1.000 sein, das ist für viele Leute viel Geld. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn einer 80.000 Euro zahlen muss, weil er sich was Neues kaufen muss oder weil er sein Haus verkaufen muss. Ich glaube, dass der Sprengstoff, aber das, da kennen Sie sich besser aus als ich, größer ist, weil wenn weniger Leute so massiv betroffen sind, dann wird gerade in der jetzigen Stimmung, glaube ich, das für die etablierten Parteien nicht so einfach werden. Das ist ein bisschen das, was ich mich frage, ist das der richtige Weg, dass sich der Staat und das Stadtwerk so nach und nach aus dem Thema Wärme rauszieht, so spitze ich es mal zu. Weil Wärmepumpe heißt ja nichts anderes wie, du kümmerst dich jetzt demnächst selbst drum. Ich habe ein Verbotsgesetz gemacht, klimaneutral musst du das machen. Ich habe für dich keine Lösung. Also hier in Düsseldorf ja auch außerhalb überall. Die Stadtwerke machen in der Mitte Fernwärme, daneben so ein bisschen Gas und außerhalb, ja, kauf dir eine Wärmepumpe.
So wird's kommen.
Das ist für den Einzelnen nochmal was anderes, als wenn die Abfallgebühren steigen oder so. Und da weiß ich nicht, ob das tatsächlich der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Glauben Sie, dass da noch mal was dran geändert wird? Also wenn die Menschen sich jetzt fragen, ist es das jetzt? Also kann ich mich darauf einstellen und kann schon mal gucken, ob ich mein Haus verkauft kriege jetzt noch, jetzt wo es noch was wert ist? Oder wird das noch mal anders aufgestellt, anders finanziert, länger nach hinten gestreckt oder so? Sehen Sie da irgendwas?
Also ich glaube, dass wir es in den Zeiträumen, die da ambitioniert genannt wurden, nicht schaffen werden. Also da wird sicher wird angepasst werden müssen. Es wird auch bei der Finanzierung einiges noch entschieden und gemacht werden müssen. Also was nicht geht, ist das, was wir in jüngerer Vergangenheit ja gehabt haben. Es gibt eine Förderung, dann läuft eine Förderung aus, dann gibt es einen neuen Stichtag oder was auch immer. Das muss verlässlich gemacht werden, das muss auch sozialverträglich gemacht werden. Also dass man da wirklich dran geht, mit einer Anschubförderung, auch orientiert am Einkommen, ja, da wird man ausgestalten müssen. Es wird, weil eine Wärmepumpe schlicht um ein Vielfaches teurer ist als ein Gasbrenner. Das werden viele nicht können. Also müssen da Lösungen her. Da sind staatlicherseits Förderung und Garantien dazu, aber eben auch die Finanzierung marktgerecht. Weil das Heizen, aber es gilt übrigens auch für die Prozesswärme von der Industrie. Das ist genau das, gilt das Gleiche natürlich entsprechend auch nochmal, Stichwort Wirtschaftsstandort. Also da wird, und zur Akzeptanzgewinnung des Ganzen. Sie müssen das ja irgendwo doch der Bürger muss ja noch eine Akzeptanz für haben, sonst geht das gar nicht. Wir wissen, dass da was passieren muss. Es geht wirklich um Klimaschutz. Es geht darum, endliche Ressourcen durch regenerierbare zu ersetzen. Das ist alles richtig. Aber wie immer, der Teufel steckt im Detail, das ist das, was Sie gerade genannt haben. Es muss dann ausgestaltet werden, dass es auch geht, dass es mit unterschiedlichen Lösungen, der eine ist nun mal an einem zentralen Wärmenetz dran, der andere hat eine Wärmepumpenlösung. Da muss es klare Rahmenbedingungen, verlässliche Rahmenbedingungen gehen, die dann auch finanzierbar sind. Und da wird Finanzierungsbausteine aus staatlicher Förderung, wie auch aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten der Energieversorger, als auch als Gesamtfinanzierungsmaßnahmen, und das mag so ein Fonds sein, wie von VKU und BDEW vorgelegt werden. Ja, so mal eben geht das nicht. Und ich bin mir ganz sicher, da sind wir noch längstens nicht am Ende, da sind wir erst am Anfang. Durch das Gebäudeenergiegesetz und seine Rahmenbedingungen ist da nichts abschließend geklärt.
Spannend. Also das nehme ich mal als zuversichtlichen Ausblick, und Sie sind ja nah dran. Also für diejenigen, die sich jetzt schon fragen, wie sie das machen sollen, da wird sich gegebenenfalls noch was tun. Da wird sich am Zeitrahmen und an der Art und Weise der Ausgestaltung, vielleicht auch an der an der finanziellen Belastung für den Einzelnen einiges tun. Ich glaube, dass das auch für die allgemeine Demokratie, um jetzt das Bild mal ganz groß zu machen, angesichts der letzten Wahlergebnisse 2024 sicherlich eine sehr kluge Entscheidung wäre. Meine Abschlussfrage, Herr Sommer, ist immer die gleiche. Sie können die gerne privat beantworten. Sie können sie aber natürlich auch auf unser Thema jetzt beziehen. Wenn Sie auf die nächsten 12 Monate schauen, auf welche Frage hätten Sie gerne eine glasklare Antwort?
Wer regiert uns im Oktober 2025?
Da kommt die Politikerseele heraus. Und das ist übrigens auch eine Frage, die mich sehr, sehr umtreibt im Moment. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Wir haben schon bemerkt gerade, konnten den Industrie- und den Gewerbeteil gar nicht abdecken. Dafür ist das Thema zu breit. Aber ich glaube, es war ganz gut, sich zu fokussieren. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
Ihnen herzlichen Dank für die Gelegenheit. Alles Gute.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.